willkommen zu einer neuen Folge von Mark Mobil. Diesmal aus einem Flüchtlingscamp an der Grenze zwischen dem Irak und dem Iran.
Die Dreharbeiten in dem Flüchtlingscamp haben sich gar nicht so einfach gestaltet, denn die Kinder ließen sich nur schwer wieder abschütteln.
Ich komme mir inzwischen vor wie der Rattenfänger von Hameln. Noch einmal willkommen also zu dieser Mark-Mobil-Folge, die ein Mark-Mobil-Mittelpunkt ist. Wir wollen ein Thema herausgreifen, was in die üblichen Mark-Mobil-Folgen nicht hineinpasst, weil es a. zu groß ist und b. auch zu schwer. Außerdem ist es eine sehr aktuelle Sache. Ich befinde mich gerade in der Stadt Halabja. Das ist ganz im Südosten von der Region Kurdistan-Irak. Und hier geht es im Prinzip eigentlich gar nicht mehr weiter. Hier in die Richtung liegt Kirkuk und in die andere Richtung liegt etwa 100 Kilometer Bagdad. Und an der Bergkette, die ihr hinter mir seht, ist die Grenze. Dahinter beginnt der Irak. Also hier ist die irakisch-iranische Grenze.
In der letzten Folge haben wir uns auf dieser Karte die große Weltlage angesehen. Die einzelnen Details waren vielen Zuschauern bekannt, aber das alles so verdichtet und im Zusammenhang dargestellt zu bekommen, hat bei dem einen oder anderen schon eine große Besorgnis hervorgerufen. Die Stammzuschauer und auch die Leute, die mich privat kennen, wissen, ich bin niemand, der Panik schürt. Ich setze mich ansonsten für Stabilität, Ruhe und Frieden ein. Und deswegen trägt diese Folge den Titel Die große Hoffnung. Denn es gibt neben einem drohenden Kriegsszenario auch durchaus eine wirklich greifbare Hoffnung, die momentan vielen Menschen Halt gibt. Und von der will ich euch in dieser Folge berichten. Zunächst noch einmal nach Amerika. Die Zuschauer von den freien Medien haben vielleicht schon mal davon gehört, dass es Zweifel an der offiziellen Darstellung der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA gibt. Einer der prominentesten deutschsprachigen Aufklärer auf diesem Gebiet ist der Schweizer Historiker Daniele Ganser.
Wenn es sein könnte, dass WTC-7 gesprengt wurde, dann ist der ganze Krieg gegen den Terrorismus von Anfang an auf Lügen gebaut. Und dann haben Sie in Ihrem ganzen Leben noch nie eine so dicke Lüge gesehen. Noch nie.
Über die wirklichen Drahtzieher hinter diesen Terroranschlägen wird viel gemunkelt. Die meisten gehen aber davon aus, dass die Anschläge in den USA vom sogenannten tiefen Staat organisiert worden sind, um mit dem danach folgenden Krieg gegen den Terror eine Menge Geld zu verdienen. Wer ist dieser tiefe Staat? US-Präsident Eisenhower hat ihn vor vielen Jahren als militärisch-industriellen Komplex beschrieben, also eine Mischung von einflussreichen Leuten aus dem Militär und der Industrie. Aus Amerika natürlich. Nun kommt US-Präsident Donald Trump ins Spiel, der, so berichten es die freien Medien übereinstimmend, den tiefen Staat bekämpfen will und da auch schon diverse Erfolge vorzeigen kann, die vielen Leuten Hoffnung machen. Den Leuten, die das hier zu verantworten haben, droht also jetzt eine Offenlegung und natürlich auch eine Bestrafung. Wir sprechen hier wohlgemerkt von einem Massenmord an tausenden Menschen. Und wenn es sich dabei wirklich um den militärisch-industriellen Komplex handeln sollte, dann haben diese Leute neben der Industrie eben auch Zugriff auf das Militär oder zumindest auf Teile davon. Um die Spuren zu verwischen und um weltweite Verwirrung zu stiften, dürfte dem tiefen Staat inzwischen jedes Mittel recht sein. Die Nachdenkseiten bringen das in einer Schlagzeile ganz deutlich auf den Punkt. Wir sitzen auf einem Pulverfass und die Verantwortlichen sind unberechenbar wie noch nie. Es geht also bei dem drohenden Krieg nicht darum, ob sich die USA trauen werden, ihn auszulösen, sondern eher darum, ob es Trump gelingt, dieses Auslösen zu verhindern. Den Armeen in der SOZ bleibt aber im Falle eines Angriffs nicht mehr die Zeit für solche feinen Unterscheidungen. Wenn da eine Rakete oder auch nur eine Handvoll Kampfflieger reingeflogen kommt, dann werten die das allgemein als Angriff des Westens. Für einen Rückruf bei Trump bleibt dann in dem Fall keine Zeit mehr. Deswegen ist die Situation, in der wir heute leben, noch gefährlicher als zu Zeiten des Kalten Krieges. Und deswegen braucht die Friedensbewegung im Moment jede Hand. Es kamen viele Fragen zu dem Leben der Flüchtlinge in diesen Flüchtlingscamps. Die Flüchtlinge sind nicht automatisch bettelarm. Schaut euch selbst an in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Momentan gibt es viele, die sich Prepper nennen, also Leute, die sich auf eine Katastrophe in irgendeiner Form vorbereiten. Genauso machen das andere Menschen in anderen Ländern auch. Also sie werden ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel Irak, die werden ja hier nicht alle vom IS an einem Tag überfallen und so weiter. Also man hört dann ein bisschen, aha, jetzt sind sie in dem Stadtteil oder in dem Dorf und so weiter. Und dann bereitet man sich und seine Familie natürlich darauf vor. Und was man mitnimmt, das würdet ihr nicht anders machen, sind zum Beispiel Wertsachen. Ja, also Flüchtlinge sind nicht automatisch arm. Ich habe in dem Flüchtlingscamp, in dem ich vorhin gedreht habe, mal gefragt und sie haben mir, das sind Infos, die du wirklich nur hier kriegst. Sie haben mir gesagt, es kostet etwa 10.000 Euro, einen Schlepper zu organisieren, der einen nach Deutschland bringt. Das sind so die Preise, die hier genannt werden. Und die müssen ja von irgendwas bezahlt werden. Also arm sind Flüchtlinge nicht zwangsläufig. Außerdem leben diese Flüchtlinge hier im Nordirak schon seit vier oder fünf Jahren, so in der Drehe, in diesem Flüchtlingscamp. Vergleicht das wieder mit euch, wenn ihr in so einer Situation wärt. Ihr seid ja in so einem Flüchtlingslager nicht angebunden, sondern ihr würdet natürlich innerhalb dieser 4-5 Jahre auch versuchen, dass ihr ein bisschen zu Geld kommt, dass ihr eure Familie ernährt, dass ihr neue Kleidung kaufen könnt und so weiter. Also die Flüchtlinge fahren hier zum Teil auch ganz gute Autos. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man im Krieg sein Haus verloren hat, dass man dann automatisch bettelarm ist, sondern man hat sich ja dann auf die Flucht begeben und dieses Flüchtlingscamp auch erreicht. Eine Zuschauerin hat geschrieben, ob ich denn Flyer verteilen könnte, um diesen Sog, der Richtung Deutschland ausgelöst worden ist, abzumildern. Aber das wäre ein Tropfen auf den heißen Stein. Die hören über das Internet und über das Fernsehen eine so große Propaganda für Deutschland, wie toll es doch dort ist. Ein Beispiel dafür, für diese Propaganda, ist beispielsweise ein Film, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vor 5 Jahren hat produzieren lassen. Dieser Film ist in 5 Sprachen erschienen, unter anderem auch in Arabisch und Farsi. Und darin wird ein traumhaftes Ankommen in Deutschland dargestellt, was völlig gegen die Realität spricht. Ich kenne ja die Ankunft der Flüchtlinge. Ich bin auch in dieser großen Aufnahmehalle in Freilassing zum Beispiel gewesen, wo die Erstregistration gewesen ist. Ihr könnt euch das mal anschauen. Da stehen tausende Menschen und die müssen zum Teil den ganzen Tag stehen. Und in diesem Film, den das BAMF bei YouTube veröffentlicht hat und der auch im Iran verfügbar war, wird es so dargestellt, dass bei uns in Deutschland alle sofort dienstbereit dastehen und nur ein einzelner Flüchtling ankommt und der sich dann sofort umsorgt fühlt von allen möglichen Menschen.
Endlich angekommen. Jetzt bin ich gespannt, was mich hier erwartet. Am Eingang nimmt mich eine Mitarbeiterin in Empfang.
Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Dokumente dabei? Dokuments?
Jetzt habe ich meinen Asylantrag gestellt und bin froh, diesen wichtigen Schritt geschafft zu haben. Mein nächster Weg führt mich zu einer Flüchtlingsorganisation. Jetzt bin ich erleichtert. Es war überhaupt nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe nun erstmal alles getan, um in Deutschland Asyl zu bekommen. Ich habe mich schon ein wenig in Deutschland eingewöhnt und viele neue Menschen getroffen. Ich hoffe sehr, dass ich in Deutschland bleiben kann und mein Traum von einem freien Leben ohne Angst hier Wirklichkeit wird. Bei den in diesem Film gezeigten Schutzsuchenden handelt es sich um Schauspieler mit einer erfundenen Fluchtgeschichte. Alle zu sehenden Situationen wurden gestellt, um den Prozess des Asylverfahrens zu zeigen.
Und Filme wie dieser haben beispielsweise die Auswirkungen, dass ich etwas erlebe, ich bin ja nun schon ein knappes halbes Jahr hier in der Region, dass ich etwas erlebe, was mir am Anfang nur Kopfschütteln bereitet hat. Ich kriege ganz oft, fast täglich, wenn ich mich in die Öffentlichkeit begebe, den Wunsch an mich herangetragen, bring mich nach Deutschland. Auch in der Türkei habe ich das zum Beispiel erlebt, in den kurdischen Gebieten, dass mir Handys wie dieses hingehalten werden. Da ist dann der Google-Übersetzer zu sehen, oben steht das Türkische und wenn sie es übersetzt haben, steht dann drunter, bring mich nach Deutschland. Das passiert mir hier in der Region, aber auch im Iran ist mir das fast jeden Tag, zum Teil mehrfach passiert, dass Leute den Wunsch an mich herantragen, doch ins so schöne Deutschland gebracht zu werden. Ein ganz besonders krasses Beispiel, wie hier Migrationsanreize gesehen werden, ist zum Beispiel das Süliman. Ich zeige euch zuerst mal kurz ein Sportzentrum. Das ist das 4-in-1 Sportzentrum in der kurdistanischen Hauptstadt Erbil. Ich mache das extra ganz mit Adresse und Hausnummer, damit das plausibel für euch ist. Und dort bin ich mit dem Kellner ins Gespräch gekommen. Das war Süliman. Süliman ist ein syrischer Flüchtling. Und dieser Süleyman hat auch wieder den Wunsch an mich herangetragen, doch, dass ich ihn nach Deutschland bringen soll. Und wir haben uns dann ein bisschen unterhalten über Deutschland und über Zentraleuropa, die Situation mit Flüchtlingen bei uns. Und dann hat er mir ein Handy hingehalten. Er hat Kontakt zu einem anderen syrischen Flüchtling, der momentan in Mainz lebt. Und dieser Flüchtling hat ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt, mit einem Foto von einem kleinen Päckchen Marihuana. Und er hat gesagt, dass er dieses Gras bei uns in Deutschland im Supermarkt kaufen kann. Das war für Süleyman in Kurdistan natürlich ein Hammeranreiz, ein Traum nach Deutschland, dort einfach in den Supermarkt gehen und für, so hat er es berichtet bekommen, für 20 Euro ein Gramm Gras im Supermarkt kaufen zu können. Ich habe ihn dann nochmal gebeten, mit diesem Flüchtling in Mainz Kontakt aufzunehmen und erst auf diese Nachfrage hin hat dann dieser Flüchtling in Mainz gesagt, dass es eine Lüge war und hat es richtig gestellt, dass er dieses Gras auf dem Schwarzmarkt unter illegalen Bedingungen in Deutschland erworben hat. Aber das sind so kleine Sachen, die, wo ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ob das gezielt gemacht wird oder ob es einfach nur ein Fehler oder eine Lüge aus Spaß war, die hier in dieser Region unheimliche Anreize zum Übersiedeln nach Deutschland schaffen.
It must be a price on it. When you sell it from supermarket, must be a price on it.
Außerdem habe ich mir noch mal aktuelle Zahlen besorgt. Ich habe euch ja in der letzten Folge erzählt, dass es 1 Million Flüchtlinge im Norden von Irak gibt. Und ich habe euch dieses Flüchtlingscamp in Baadre gezeigt. Hier unten sehen wir es noch mal an der Unterkante. Und ich mache das jetzt mal mit einem Computertrick. In diesem Flüchtlingscamp sind 10.000 Menschen. Jetzt 5-mal übereinander gelegt sind es 50.000 Menschen. Und von diesen Flüchtlingscamps gibt es hier 100 Stück. Nur damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was 1 Million Flüchtlinge bedeutet, wenn die sich auf den Weg machen. Und ich habe mir noch aktuelle Zahlen von der kurdistanischen Regierung jetzt besorgt. Die sprechen sogar davon, dass momentan 1,5 Millionen Flüchtlinge alleine in Kurdistan im Norden vom Irak leben. Auch über die Kosten will ich euch mal kurz informieren. Ein so ein Flüchtling kostet 3,30 Euro am Tag, so plus minus. Der Umrechnungskurs ist ein bisschen schwierig, aber so grob 3,30 Euro am Tag. Und allein wenn du nur 1,5 Millionen Flüchtlinge im Kurdistan hast, dann kosten die am Tag 5,5 Millionen Euro. Nicht irgendwelches lappiges Geld, sondern richtig harte Euro. 5,5 Millionen Euro am Tag kosten diese ganzen Flüchtlinge, die dort momentan sind. Und im Jahr sind es 1,8 Milliarden. Das ist also schon eine ganze Menge. Und wenn hier ein Krieg drohen sollte mit dem Iran, dann stehen hier jede Menge Flüchtlinge in den Startlöchern, um nach Deutschland bzw. nach Europa ebenfalls noch zu kommen. Es muss aber nicht zu einem Krieg kommen, denn es gibt auch gute Nachrichten, es gibt Hoffnung. Auf der Weltbühne tut sich einiges.
Bei der Münchner Sicherheitskonferenz zum Beispiel. Dort trifft sich jedes Jahr die NATO mit ihren Verbündeten aus aller Welt. In diesem Jahr stand die Veranstaltung jedoch unter dem Motto: Das große Puzzle. Wer kann die Teile aufsammeln? Mit Puzzle war wohl eher der Scherbenhaufen gemeint, vor dem diese Herrschaften jetzt stehen. Im offiziellen Text des Münchner Sicherheitsreports hieß es sogar, es scheine die gesamte liberale Weltordnung auseinanderzufallen. Das bedeutet nichts weiter als, der Globalismus stirbt. Der SIKO-Vorsitzende Wolfgang Ischinger hatte sich in seiner Verzweiflung ein blaues Kapuzenshirt mit Europa-Emblem angezogen und twitterte in seiner Not einen mega langen Hashtag. Ischinger schrieb, wir brauchen eine Weltpolitik-Fähigkeitsverlust-Vermeidungsstrategie. Nachdem wir alle mal kurz geschmunzelt haben, lassen wir uns den Hashtag mal auf der Zunge zergehen. Die Teilnehmer auf der Münchner Sicherheitskonferenz brauchen also eine Strategie zur Vermeidung des Verlustes der Fähigkeit, Weltpolitik zu machen. Das bedeutet, die Kriegstreiber haben Weltpolitik gemacht und jetzt machen sie die nicht mehr. Na, wenn das kein Grund zur Hoffnung ist.
Also zunächst einmal ist eines klar. Wenn der Wetterbericht heute verkündet, dass der Frühling ausgebrochen ist, dann stimmt das für die Münchner Sicherheitskonferenz garantiert nicht. Hier herrscht in diesem Jahr ein noch kälterer Wind als im letzten Jahr.
Natürlich haben die auf der SIKO nicht nur über den Frühling gesprochen, sondern zum Beispiel auch über den weltweiten Schmuggel. Die blauen Pfeile hier, die zeigen die Schmuggelrouten von Heroin und Kokain. Und bei den violetten Pfeilen geht es um den illegalen Transfer von Rhinohorn und Elfenbein. Auch China und Russland sind hier auf der Karte als Herkunftsländer von Schmuggelware eingezeichnet. Und wisst ihr, was die nach Europa schmuggeln? Die orangefarbenen Pfeile stehen für den Schmuggel von Holz und Holzprodukten. Das ist es, was unsere Sicherheit in Europa bedroht und weswegen wir unser NATO-Budget um mehrere Milliarden Euro aufstocken sollen. Putin schmuggelt Bretter und Holzlöffel nach Europa. Manchmal kann man über die NATO wirklich nur noch den Kopf schütteln und hoffen, dass sie bald obsolet wird.
Even in science, validate theories, you can only falsify them.
Auch dieser Mann gibt Anlass zur Hoffnung. George Soros. Moment mal, habe ich das jetzt gerade wirklich gesagt? George Soros ein Anlass für Hoffnung? Ja, denn der verhasste Milliardär, der weltweit unsere Gesellschaften durcheinander gewirbelt hat, war bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz schon gar nicht mehr dabei. Vielmehr hat sich Soros Mitte Februar 2019 mit einer Art offener Brief an uns gewendet. Darin spricht er davon, dass Europa vor einem Albtraum steht. Allerdings hat er nicht gesagt, Albtraum für wen. In dem Text verlangt George Soros von uns, dass wir bei der Europawahl im Mai eine EU-freundliche Partei wählen sollen. Also, ihr habt's gehört, George Soros möchte von euch, dass ihr bei der Europawahl eine EU-freundliche Partei wählt. Im Zuge der Recherchen habe ich mich mal damit beschäftigt, womit George Soros eigentlich sein riesiges Vermögen gemacht hat. Er muss seine Aktien und Anleihen regelmäßig offenlegen und ihr werdet staunen, wo der überall seine Finger drin hat. Aktien besitzt Soros an den Lebensmittelkonzernen Mondelez und Kraft. Die produzieren zum Beispiel die Milka-Schokolade oder die Oreo-Kekse. Der E-Mail-Anbieter Yahoo gehört ein Stück weit George Soros, ebenso wie die Zigarettenmarken Marlboro und Chesterfield, neben vielen anderen. Und der digitale Unterhaltungstechnologiekonzern TiVo, der Fernsehprogramme in unsere Wohnstuben streamt. In Philadelphia und Toblerone steckt ein Stück George Soros mit drin und auch in Verizon. Verizon werdet ihr vielleicht nicht kennen, aber Verizon kennt euch. Denn aus den Unterlagen von Edward Snowden ist bekannt, dass die Firma Verizon ganz maßgeblich an der weltweiten Massenüberwachung unserer Kommunikation beteiligt ist. Bei Caesars Entertainment und VG hält Soros Aktien, die betreiben Hotels und Glücksspielcasinos. Und auch am Agrarkonzern Del Monte, der für Genmanipulationen an Pflanzen bekannt ist und bei uns zum Beispiel Ananas in Dosen verkauft, ist er beteiligt. Unter anderem mit diesen Produkten ist George Soros zum Milliardär geworden. Du kannst Soros übrigens helfen, noch reicher zu werden. Iss Zucker und Fett, rauche Zigaretten, verspiele dein Geld, gucke Fernsehen und lass dich abhören. Dann wächst sein Reichtum immer weiter an. Bei Wikipedia wird George Soros, der obendrein im Verdacht steht, weltweit Migrantenströme zu steuern, übrigens als Philanthrop bezeichnet. Philanthrop bedeutet Menschenfreund. Und diese Bezeichnung kann schon alleine wegen seiner menschenverachtenden Investments nicht stimmen. Denn die Investments sind ja belegt. Wie kommt dann die angeblich unabhängige Enzyklopädie Wikipedia dazu, den Mann als Philanthropen, als Menschenfreund zu bezeichnen? Das kann man erst verstehen, wenn man durch die Pressemitteilungen von Wikipedia blättert. Die Wikimedia Foundation hat im Oktober 2018 eine Spende über 2 Millionen Dollar von George Soros entgegengenommen. Also auch in der Hetzerplattform Wikipedia steckt nun ein gehöriges Stück Soros drin. Und wo ist jetzt bei alledem die Hoffnung? Naja, ihr habt's ja gehört. Soros will von euch, dass ihr bei der Europawahl eine EU-freundliche Partei wählt.
Der Bund wird 5 Milliarden in den sozialen Wohnungsbau in den Jahren 2018 bis 2021 investieren und damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass bezahlbarer Wohnraum für untere Einkommen zur Verfügung gestellt wird.
Man hätte es nicht für möglich gehalten, aber auch die aktuelle deutsche Regierung gibt uns im Moment einen Funken von Hoffnung. Sie will 5 Milliarden Euro locker machen und innerhalb der nächsten 2-3 Jahre 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen. In den nächsten 2-3 Jahren. Das nimmt den Druck aus dem Wohnungsmarkt und stärkt die Mieter gegenüber den Vermietern. Auch mehr Wohngeld für Geringverdienende soll es in Kürze geben. Und nun noch ein paar gute Hoffnungsmeldungen im Schnelldurchlauf. Der Heuschreckenkapitalist Friedrich Merz hat den Vorsitz der Atlantikbrücke aufgegeben. Als sein Nachfolger ist Sigmar Gabriel im Gespräch. Der dicke Siggi von der SPD ist zwar beim Volk nicht besonders beliebt, aber immerhin ist er ein Vertreter der multipolaren Weltordnung. Das wäre eine 180-Grad-Wende auf der Atlantikbrücke.
Ich weiß nicht genau, ob Sie angekündigt haben, die Zeit der Hofnarren ist vorbei, so heißt es wohl, mein Vortrag, mit Fragezeichen oder ohne. Ich denke, sie ist vorbei.
Eine kleine Sensation ist das kurze Comeback des beliebten Kabarettisten Georg Schramm. Und zwar nicht irgendwo. Schramm durfte sich für eine Dreiviertelstunde vorne ins EU-Parlament setzen und dort so richtig vom Leder ziehen. Sowas wäre vor 2 Jahren noch völlig undenkbar gewesen. Wenn ihr euch den Auftritt anschauen wollt, einfach mal bei YouTube Georg Schramm eingeben.
Sie sind den Mostrich nicht wert, den man auf Sie Würstchen streichen müsste, um es verzehren zu können. Als Kostprobe. So, das war's. Wie geht's weiter?
Die Weltbank, die mit ihrer Finanzpolitik zahlreiche Länder ins Unglück gestürzt hat, ist nicht mehr unangreifbar. Sie kann jetzt vor amerikanischen Gerichten verklagt werden. Das hat der Supreme Court in den USA beschlossen. Bislang hat sich die Weltbank immer so verhalten, als genieße sie Immunität. Außerdem ist der Präsident der Weltbank, Jim Yong Kim, vorzeitig zurückgetreten und das Team um Donald Trump darf den Posten jetzt mit einem Kandidaten seiner Wahl besetzen. Für viele, die die Bedeutung dieser Vorgänge verstehen, ist das mehr als nur eine gute Nachricht. Mit der Umbesetzung bricht eine ganz wichtige Säule des Imperialismus zusammen. EU-Präsident Juncker hat einen Brief an Putin geschrieben und dem Kreml vorgeschlagen, dass die EU künftig stärker mit der Eurasischen Wirtschaftsunion zusammenarbeiten sollte. Stellt euch das nur mal bildlich vor. Unser EU-Präsident setzt sich hin und schreibt an die Russen, wir wollen wieder bei euch mitspielen. Das könnte die Hoffnungen auf einen Anfang vom Ende der Russland-Sanktionen erfüllen. Ein Ende der Eiszeit mit Russland, das wäre doch wirklich prima, oder? Und jetzt gibt's noch was, was mir Hoffnung macht. Und das seid ihr Deutschen. Alle zusammen, egal ob links oder rechts. Und wisst ihr warum? Ihr wendet euch gerade massenweise von den Systemmedien ab. Das kann man zum Beispiel am Stühlerücken erkennen, das momentan dort vor sich geht. Alle diese Schlagzeilen über neue Personalien, die wir hier sehen, stammen allein aus den letzten 2 Wochen. Endemol und NTV haben neue Chefs. Radio Bremen und die ARD Degeto auch. Beim WDR ist in 7 von 11 Landesstudios die Führung ausgewechselt worden. Dort herrscht gerade ein hektisches Hin und Her. Das habt ihr gemacht. Das hier ist die Gesamtauflage aller Tageszeitungen in Deutschland. Ihr kauft die nicht mehr und deswegen sind die Auflagen flächendeckend im Sinkflug. Bei einem Blick auf die meistverkauften deutschen Printprodukte sieht man fast nur noch rote Zahlen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Zeitungen und Magazine dicht machen müssen. Der Fokus verkauft heute zum Beispiel nur noch so viel Hefte, wie etwa ein kleines Lokalradio Zuhörer hat. 50 bis 60.000 etwa. Und die ehemals große Boulevardzeitung, die heute kaum noch einer kennt, hat in den letzten Jahren bald 70% ihrer Leser verloren. Und heute steht diese Zeitung mit ihren Auflagenzahlen schon fast wieder da, wo sie nach dem Zweiten Weltkrieg mal angefangen hat, nämlich ganz unten. Beim Fernsehen erleben wir übrigens in diesem Jahr eine historische Trendwende. Zum ersten Mal überschreitet die Sehdauer im Internet die des klassischen Fernsehens. Das war ein lange vorherzusehender Trend und in diesem Jahr ist die Wende. Und was guckt ihr Zuschauer im Internet für Fernsehen? Auch das hat man herausgefunden. Ihr guckt am liebsten genau das, was ihr auch jetzt gerade guckt, nämlich Videos bei YouTube, DTube oder Vimeo zum Beispiel. An zweiter Stelle erst stehen die Mediatheken der herkömmlichen Fernsehsender und danach kommt das Livestream-Fernsehen. Bezahldienste wie Netflix oder Amazon wollen sich nur noch gute 20% der Zuschauer leisten. Euer Medienkonsumverhalten hat sich also in den letzten Jahren stark geändert. Viele von euch schauen jetzt immer häufiger bei den freien Medien zu. Das ist sowohl für die Systemmedien als auch für das System selbst eine große Gefahr. Denn ich zum Beispiel bin jetzt in diesem Augenblick für dich als Zuschauer genauso viel wert wie die ZIP oder die Tagesschau zum Beispiel. Okay, mein Studio ist ein bisschen kleiner, das Licht ist nicht ganz so perfekt und die Kamera wackelt vielleicht öfter als bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber es geht ja hier um dich als Zuschauer. Du kannst mit deinen Augen nicht 2 Sendungen gleichzeitig gucken und das merken die Systemmedien inzwischen doch schon sehr deutlich. Ihr seid mittlerweile Millionen von weggelaufenen Zuschauern. Und ein guter Grund für euren Wechsel ist zum Beispiel das Thema Gelbwesten. Beim ZDF würdet ihr jetzt möglicherweise hören, dass der Rückhalt für die Gelbwesten schwindet oder in der Welt lesen, dass die Teilnehmerzahl bei den Gelbwesten-Protesten auf Tiefstand ist. Im österreichischen Standard würdet ihr zum Beispiel gar nichts darüber lesen. Wirklich, der letzte Artikel über die Gelbwesten-Proteste ist dort vor über einer Woche erschienen. Auch in der größten Schweizer Tageszeitung, dem Tagesanzeiger, erfährt der Leser kein Wort über die Gelbwesten. Der letzte Artikel ist vom 6. März. Und vorher hieß es dort, französische Polizei nimmt Gelbwesten-Anführer fest. Und Mehrheit der Franzosen für ein Ende der Gelbwesten-Proteste. Seitdem wird das Thema in vielen Medien der beiden Alpenrepubliken und auch in Deutschland einfach totgeschwiegen. Aber auch in der Schweiz und in Österreich gibt es Internet und die Menschen können sich in den freien Medien informieren. Bei Markmobil zum Beispiel. Ich habe jetzt tagelang gründlich das Thema Gelbwesten recherchiert, habe Belege gesammelt und Bildmaterial aus verschiedenen Ländern zusammengetragen und ich komme zu einem ganz anderen Ergebnis als die Systemmedien. Die Gelbwesten entwickeln sich gerade zu einer gewaltigen Revolution. In Frankreich hat es auch an diesem Wochenende wieder Proteste der Gelbwesten gegeben. Immer samstags gehen die Menschen mit ihren gelben Warnwesten auf die Straße. In Paris, der französischen Hauptstadt, natürlich. Aber auch in anderen Städten Frankreichs, wie hier in Bordeaux. Selbst kleine Städte wie Bar-le-Duc stehen dem in nichts nach. Alle Bilder, die ich euch hier zeige, sind übrigens aktuelles Bildmaterial aus den ersten 3 Monaten von 2019 und keine alten Archivbilder. In Tours gehen die Menschen auf die Straße, genauso wie in Lyon zum Beispiel. In der französischen Stadt Caen ein riesengroßer Protestzug, der sich am historischen Château vorbeischlängelt. In Montpellier jedes Wochenende das gleiche Bild. Massen von Menschen auf den Straßen, die friedlich gegen die Globalisierung protestieren. Die kleine Stadt Bretonisch-Kemper hat mit ihren gerade mal 60.000 Einwohnern einen Gelbwesten-Protestzug zusammengebracht. In Clermont-Ferrand gehen die Menschen auf die Straße. Hier Bilder von einem Tränengaseinsatz der Polizei. Aus Lille berichten die Protestler mit ihren Handys von einem gewaltigen Gelbwestenstrom. Und in Nantes zeugen einzelne Bilder von brutaler Polizeigewalt gegen die Menschen mit ihren gelben Westen. Auch in den noblen Badeorten unter Palmen am Mittelmeer wird gegen die Globalisierung und gegen Präsident Macron protestiert. Hier zum Beispiel in Nizza. Straßburg ist als Sitz des Europäischen Parlaments selbstverständlich ein Schauplatz von Protesten. Und auch die Freiheitsstatue bekommt dort von den Demonstranten regelmäßig eine gelbe Weste verpasst. In der südfranzösischen Stadt Pau bringen die Menschen ihren Protest zum Ausdruck, indem sie einen Motorradkorso veranstalten, der von zahlreichen anderen Gelbwesten am Straßenrand beklatscht wird. In Dijon sind die Westen genauso gelb wie der scharfe Senf, der aus Dijon kommt. Regelmäßig wälzt sich dort ein großer Protestzug durch die Straßen. In Rouen demonstrieren die Einwohner in Gelb und singen dabei laut die französische Nationalhymne. Auch in Toulouse zeigen tausende Demonstranten seit Monaten, dass das mit dem fehlenden Rückhalt der Gelbwesten in der Bevölkerung überhaupt nicht stimmen kann. Die Gelbwesten sind die Bevölkerung. Schon Ende letzten Jahres ist die Bewegung auch nach Belgien übergeschwappt. Im symbolträchtigen Brüssel hat es natürlich Demonstrationen der Gelbwesten gegeben, aber die Bewegung hat sich inzwischen auch auf andere belgische Städte ausgeweitet. Hier zum Beispiel Bilder aus Lüttich in der wallonischen Region. Liebe Grüße an unsere Zuschauer in der DG in Belgien an dieser Stelle. Und auch die Schweizer haben mittlerweile ihre ersten Gelbwesten-Demos organisiert. Hier sind Bilder von den Protesten vorm UNO-Hauptquartier in Genf. Der große Stuhl, der dort steht, ist übrigens ein Kunstwerk und nicht Teil der Demo. Das ist die Situation der angeblich immer weniger werdenden Gelbwesten jetzt im März 2019. Wie gesagt, das waren alles aktuelle Bilder und kein altes Archivmaterial. Und jetzt zeige ich euch noch was, was euch die Systemmedien fast komplett verschweigen und wo ich selbst total erstaunt drüber war. Die Gelbwestenbewegung wächst sich gerade zu einer weltweiten Protestbewegung gegen den Globalismus aus. Überall auf der Welt gehen die Menschen in gelben Westen auf die Straße. Auf den tropischen Inseln La Réunion und Madagaskar gibt es Demonstrationen von Gelbwesten, die sich mit den Franzosen solidarisieren und sich für lokale Volksabstimmungen stark machen. Aber auch in England. Hier tragen die Demonstranten übrigens ein wichtiges Motto vor sich her, von dem aus vielen Ländern berichtet wird. Wir haben keine Angst, steht dort vorne auf dem Banner. Zahlreiche Demos sind es in verschiedenen Städten Großbritanniens mittlerweile. Der Einfachheit halber belasse ich es hier mal bei ein paar Bildern aus London. In Italien sind die ersten Gelbwesten aufgetaucht, hier Bilder von einer Demo in Rom. Und diese Demonstranten hier bringen ihre Unzufriedenheit vor dem Wirtschaftsministerium in Umbrien zum Ausdruck. Die Gelbwesten in Holland schmücken sich mit dem, wofür die Niederlande bekannt sind. Sie tragen neben den Westen auch gelbe Tulpen oder andere gelbe Blumen mit sich. In Den Haag haben die holländischen Gelbwesten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk NOL besetzt, weil sie mit dessen Propaganda genauso unzufrieden sind wie wir hier bei uns. Auch in Rotterdam und anderen niederländischen Städten gehen die Menschen protestieren. Im Dezember wurden erste Gelbwestenproteste aus Kroatien gemeldet. Und auch in Israel gehen die Menschen mit gelben Westen auf die Straße, um gegen die Globalisierung zu demonstrieren. Es wird von Demos in Tel Aviv und Jerusalem berichtet.
But this is the first yellow vest demonstration in Israel. There's one in Tel Aviv, one in Jerusalem, and this is the center of the business in Tel Aviv. Then you can see the first organization. It's in Israeli center. There's another one in the capital of Israel, Jerusalem. But the business center is Tel Aviv.
Selbst im hohen Norden, bei eisiger Kälte und in dunkler Polarnacht, haben es sich die Menschen in Finnland nicht nehmen lassen, um in gelben Westen ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Mit klammen Fingern haben sie eine gelbe Weste ans Tor einer Regierungseinrichtung gehängt, um für eine Volksabstimmung und gegen Polizeigewalt zu protestieren. Wenn es dort oben wieder wärmer wird, dann kommen sicherlich auch noch mehr Demonstranten. Im Nachbarland Schweden ist es zwar im Moment auch überwiegend dunkel, aber dort wird schon viel umfangreicher protestiert. Es gibt Demonstrationen, zum Beispiel hier in Malmö. Aber auch in Göteborg verleihen die Gula Westarna, wie Gelbweste auf Schwedisch heißt, ihrem Protest gegen die Globalisierung Ausdruck. Und selbstverständlich schließen sich bei solch einer flächendeckenden Protestaktion auch die Menschen in Stockholm an und ziehen sich eine Gelbweste über. Hier wie überall versucht die Presse, den Protestlern einen Stempel aufzudrücken. Sie seien entweder links oder sie seien rechts, wird geschrieben. Aber genau dagegen wehren sich die Demonstranten. Ihnen geht es um die Globalisierung, die ihre Heimat zerstört. Und von einer zerstörten Heimat sind Linke und Rechte betroffen.
Nationalstaten förväxlas med nationalism. Det finns ingen möjlighet att bygga en demokrati inom någonting annat än nationalstaten.
Oben in Irland, wie auch in anderen Ländern, versuchen Provokateure, die Gelbwesten-Demonstrationen mit Fahnen oder Plakaten unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Aber die Demonstranten lassen sich nicht vereinnahmen und unterbinden ein solches Vorgehen immer wieder mit Erfolg. Bei unseren polnischen Nachbarn gehen die ersten Gelbwesten ebenso auf die Straße, um zu demonstrieren, wie auch in New York. Bei der Demo in New York handelt es sich aber nicht um Proteste gegen Donald Trump, sondern diese Gelbwesten hier, die stehen vor der französischen Botschaft, um sich mit den Protesten in Frankreich zu solidarisieren. Viel heftiger ist die Situation hingegen auf der anderen Seite des Globus in Australien. Dort nimmt die Gelbwestenbewegung im Moment richtig Fahrt auf. Es werden Demonstrationen aus Adelaide, aus Sydney, aus Perth, aus Brisbane und von der Sunshine Coast gemeldet. Wichtigste Forderung der Gelbwesten sind übrigens auch in Australien eine ehrliche Presse und die Einführung von Volksabstimmungen. Wer gerne mal bei der australischen Gelbwesten-Allianz reinschauen möchte, der findet sie im Netz unter www.australianyellowvestalliance.info. In Kanada laufen die Gelbwesten unter dem Motto United we roll, also wir rollen gemeinsam. Sie fahren in langen Konvois quer durchs Land, um gegen die Globalisten in ihrer Regierung zu protestieren.
All right there everyone, there's a massive yellow vest convoy of trucks that are crossing Canada to take a stand against the nation's globalists. That's what we're talking about.
Auch in Kanada versucht die Presse übrigens interessanterweise, diesen Demonstranten den Stempel Nazi aufzudrücken.
The mainstream media said it's true, so it must be true. So let's go see if we can find us some Nazis.
Okay, dann lasst uns mal schauen, ob wir hier ein paar Nazis finden, sagt dieser Reporter. Aber er hat natürlich kein Glück bei seiner Suche, denn bei den Gelbwesten geht es, wie gesagt, weder um links noch um rechts, sondern um einen Kampf gegen die Globalisierung.
Yellow vest, cost and cost to cost. United we roll. You have made a difference. Yeah. The struggle just begun.
In Portugal blockieren Gelbwesten zum Beispiel die Straßen mit den fröhlichen Klängen aus einer Ziehharmonika. Und auch hier haben sie dieselben Ziele wie die anderen Menschen überall auf der Welt. Mehr Macht für das Volk und nicht für die sogenannten Eliten. Selbst in Taiwan ist die Welle der gelben Warnwesten inzwischen angekommen. Dort bewerfen die Demonstranten symbolisch ihre Politiker mit Schuhen oder mit wassergefüllten Luftballons. Die Taiwanesen wollen in erster Linie niedrigere Steuern, weil die sie im Moment am allermeisten belasten und neue Investitionen erschweren. Außerdem protestieren sie gegen ihren autoritären Staat und setzen sich gegen die Globalisierung ein. Begleitet werden die Proteste in Taiwan übrigens von traditionellen Trommlern und einer überwältigenden Anzahl von Transparenten. Und ihr werdet es nicht glauben, selbst hier im Irak gibt es inzwischen die ersten Gelbwesten-Proteste. Natürlich hat das Fernsehen auch hier über diese weltweit aufkeimende Protestbewegung berichtet. Und so auch der Nachrichtensender Arab News Broadcasting ANB. Und dessen Hauptnachrichtensprecher war von den Gelbwesten dermaßen angetan, dass er... Ach, schaut's euch am besten selbst an.
على الإعلام مشاهدي الكرام أن يأخذ موقف الحقيقي وسميتها سترة الشعب راح ألبسها هذا الموضوع.
Das ist hier im Irak ungefähr vergleichbar, als würde sich bei uns Jan Hofer mitten in der Tagesschau eine gelbe Weste überstreifen. In Frankreich, in der Schweiz, in Belgien und den USA, in Holland, Taiwan und Australien, in Schweden, dem Irak, in Israel und zahlreichen weiteren Ländern stehen die Menschen seit an seit, um mit einer gelben Weste für Volksabstimmungen und gegen die Globalisierung zu kämpfen. Und in Deutschland? Buntwesten. Wirklich Buntwesten. In Deutschland und nur in Deutschland lassen sich die Menschen mit einem Buntwestentrick von der übrigen globalen Bewegung abspalten. Oder wenn sie schon eine gelbe Weste anhaben, dann protestieren sie für so einen kleingeistigen Quark wie Dieselfahrverbote und mit hohlen Phrasen wie Schnauze voll. Oder es gibt deutsche Gelbwesten, die für Venezuela und für mehr Frauenrechte demonstrieren. Oder sie ziehen sich eine gelbe Weste an und lassen sich von einem Komödianten mit dreieckigem Hut erzählen, wie schlimm doch die Nazi-Zeit war. Spaltung, Spaltung, Spaltung. Das ist es, was mit der Gelbwestenbewegung in Deutschland passiert. Alle anderen Länder stehen zusammen für mehr Volksabstimmungen und gegen Globalisierung. Weltweit.
Compañeros y compañeras, vamos a dar comienzo este acto que tiene un enorme valor.
Das waren Bilder von einer Gelbwesten-Demonstration im Januar aus Argentinien. Ich wette, von all diesen Demonstrationen rund um die Welt habt ihr in euren Systemmedien, in eurer Presse nichts davon berichtet bekommen. Jetzt müsst ihr euch fragen, warum ist das eigentlich so? Vielleicht haben die auch Angst vor den Gelbwesten. Könnte ja sein. Also, heutzutage in den Systemmedien alles hinterfragen. Oder wie Max Otte sagen würde...
Das Schlimme ist, dass die Leute, die ihre Tagesschau, ihr Heute-Journal schauen, wie meine Mutter, die eine brave Frau ist und auch mein Vater war sehr politisch, die schauen das und das ist dann eben so.
Das bitte nicht nachmachen, sondern hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Zum Beispiel auch die Gewalt, die von den Gelbwesten-Demos in Europa berichtet wird. Es gibt Hinweise darauf, dass dort gezielt Provokateure eingeschleust werden, um diese Gelbwesten-Demos zu diskreditieren. Ich habe mich sehr lange mit dem Thema beschäftigt und kann euch berichten, 99% aller Demos sind ausgesprochen friedlich gewesen und es sind auch nicht die Gelbwesten, sondern es handelt sich dabei um die Bevölkerungen der Länder, die sich gelbe Westen angezogen haben. Das war der Marktmobil-Mittelpunkt zum Thema die große Hoffnung. Einen Hoffnungspunkt will ich am Schluss nochmal wiederholen. Denkt immer dran, George Soros will von euch, dass ihr bei der Europawahl im Mai eine EU-freundliche Partei wählt. Die nächste Folge von Marktmobil gibt es in wenigen Tagen. Es ist eine Menge Post aufgelaufen. Da muss ich nicht viel recherchieren, die kann ich euch einfach so beantworten. Also in der nächsten Marktmobil-Folge, die eine reguläre werden wird, ein bisschen unterhaltsamer auch, geht es dann um eure Zuschauerfragen ausschließlich. Das war der Marktmobil-Mittelpunkt zum Thema die große Hoffnung. Bis dann. Tschüss.